Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 316 des Politik-Podcasts, der Diskussionsrunde hier im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Wir wollen darüber sprechen, was der sogenannte Flüchtlingsgipfel gestern im Kanzleramt gebracht hat. Bringt das was für die Kommunen? Bringt es nichts? Am Mikrofon begrüßt Sie und euch Dirk-Oliver Heckmann. Ich bin hier zuständig im Hauptstadtstudio für die Innenpolitik und damit auch für Fragen der Migration und Flüchtlingspolitik. Dann haben wir hier im Studio den geschätzten Kollegen Panayotis Gavrilis.
Hallo, ich bin auch für Themen der Migrationspolitik zuständig und war in der Vergangenheit immer mal wieder und sehr häufig an der EU-Außengrenze in Griechenland und habe von dort berichtet.
Genau, hat sich intensiv jahrelang auch mit dem Thema Flüchtlingspolitik beschäftigt. Aus Stuttgart ist uns zugeschaltet unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Hallo Katharina.
Schönen guten Tag. Ich bin auch für Migration zuständig, nur steht oben drüber dann immer Baden-Württemberg.
Ja, so wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen auch in den Bundesländern natürlich, die mit dem Thema befasst sind in den letzten Wochen und Monaten natürlich. Und last but not least aus Brüssel unsere EU-Korrespondentin Caroline Born. Hallo, schön, dass du auch dabei bist.
Hi, ja, freut mich. Und um die Runde vollständig zu machen, einer meiner Schwerpunkte ist auch Migrationspolitik.
Ein Wunder, ein Wunder. Also, gestern der Showdown im Kanzleramt, schon Tage zuvor gab es ja eine regelrechte Schlacht um die Deutungshoheit. Natürlich geht es um den Streit um die Finanzierung der Kosten für Geflüchtete. Da stand durchaus auch ein Scheitern im Raum. Das wurde jedenfalls von der einen oder anderen Seite so lanciert. Das muss nicht zu einem Ergebnis führen. Nach 6,5 Stunden, da präsentierten dann die Vertreter von Bund und Ländern das Ergebnis der Beratungen. Olaf Scholz, Stefan Weil und Henrik Wüst, das war dann gestern Abend kurz nach 9:30. Kern der Entscheidungen war, Länder und Kommunen erhalten 1 Milliarde Euro zusätzlich für die Kosten, die bei den Kommunen auflaufen und für die Digitalisierung. Und das Zweite, es wird eine Arbeitsgruppe eingeführt, die über die Finanzierung, die langfristige Finanzierung beraten soll. Und da soll bis November Ergebnisse vorgelegt werden. Bund und Länder, die zeigten sich beide zufrieden. Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, der war das aber überhaupt nicht.
Das ist eine Bankrotterklärung zweiter Klasse. Ich sage nicht, dass 1 Milliarde nichts ist, aber wir müssen doch wissen, was ist denn 2024, 2025? Und ich kann nicht verstehen, dass man nach dem Motto handelt, was du heute kannst besorgen, verschiebe ruhig auf morgen.
Tja, also große Enttäuschung da bei den Kommunen. Wenn wir gleich mal horchen, wie das da in Baden-Württemberg angekommen ist. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, der war bei der Pressekonferenz gestern auch dabei, der sah das ein bisschen anders.
Mehr war eben nicht drin. Wir haben bei der zentralen Frage einer stärkeren, dauerhaften finanziellen Unterstützung der Kommunen durch den Bund heute noch keine ausreichende Antwort erhalten, aber eben einen Einstieg in diesen Fahrplan.
Ein Kollege aus dem Journalistenkreis, die da Fragen stellen konnten, der hat den Ministerpräsidenten Stefan Weil gefragt, ob man im November nicht möglicherweise am genau gleichen Punkt sein wird und man sich da wieder nicht einigen wird auf eine hälftige Finanzierung der Flüchtlingskosten, wie es ja gefordert worden ist. Und Weil hat Folgendes geantwortet.
Deswegen habe ich auch keine Sorge, wenn Sie so wollen, dass dieser Arbeitsprozess zwischen uns versandet. Das wird nach meiner Einschätzung die Realität nicht zulassen. Und wir müssen uns anstrengen, auch unter schwierigen Bedingungen dann zu guten Lösungen zu kommen, wenn wir unseren humanitären Ansprüchen, zum Beispiel was Unterkunft angeht, aber auch was Integration angeht, auch nur am Ansatz gerecht werden wollen.
Also Stefan Weil geht davon aus, der Sommer steht noch bevor und da werden noch viele Geflüchtete hier in Deutschland ankommen. Und das wird schon den Druck auch erhöhen, dann zu einer neuen Lösung zu kommen. Ja, wir wollen nicht im luftleeren Raum diskutieren, deswegen freuen wir uns natürlich sehr, Katharina, dass du mit dabei bist und so ein bisschen schildern kannst, wie eigentlich die Lage vor Ort eigentlich ist, bei euch in Baden-Württemberg, vielleicht speziell in Stuttgart erstmal.
Ja, überall, egal ob in Stuttgart oder in den anderen Städten, auch in den kleinen Orten, hängt einfach dieses vergangene Jahr allen in den Knochen, wo so viele Menschen gekommen sind. Also 160.000 Menschen allein aus der Ukraine und natürlich auch viele Tausende aus anderen Ländern aus der ganzen Welt. Die Zahlen, was die Asylanträge angeht, die gehen im Moment gerade wieder ein bisschen zurück, so im Vergleich zu Ende letzten Jahres. Aber trotz allem ist da eben fast gar nicht von Erleichterung irgendwas zu spüren, weil einfach in den Unterkünften, sowohl in diesen Erstaufnahmen, ja, wo die zuerst ankommen, als auch in diesen ganzen Folgeunterkünften, es geht halt irgendwie nicht weiter. Also es läuft sozusagen voll und letztes Jahr hat man das ziemlich gut gemanagt. Das muss man auch einfach mal anerkennend sagen, dass das sehr, sehr gut geklappt hat. Es gab irgendwie keine größeren Proteste oder so. Aber jetzt ist es eben so, dass die Schulen sagen, dass die Kitas sagen, dass ja die Kommunen einfach vor Ort sagen, wir haben jetzt einfach keinen Wohnraum mehr zur Verfügung. Da ist total viel zur Verfügung gestellt worden in den Erstaufnahmen. Die laufen jetzt gerade wieder voll. Da war es ein bisschen lockerer in den vergangenen Monaten. Und die sagen, wir können aber nicht weiter verlegen, weil da ist einfach kein Platz mehr.
Wie sieht es denn da so aus? Dieses, darf ich mal fragen zwischendurch? Du warst ja da, du
ja, hast dir angeguckt.
Beschreib mal.
Ich war vergangene Woche in Sigmaringen in einer Erstaufnahme vom Land, die ist quasi jetzt voll belegt. Das ist sehr, sehr weitflächig, ist eine ehemalige Bundeswehrkaserne und da ist draußen sehr viel Platz. Und so wie es jetzt belegt ist, das sind ungefähr 900 Menschen dort untergebracht, so ist es okay, sagen auch die Beschäftigten dort. Aber zu Hochzeiten waren da irgendwie dreimal so viele Leute untergebracht und dann ist es halt in den Zimmern sind es nicht mehr drei Leute, die da sind oder vier, sondern eben doppelt so viele. Dann sind da Doppelstockbetten untergebracht und dann ist es ein Problem. Im Moment haben wir so, dass das alles recht entspannt noch funktioniert. Auch was weiß ich, wenn du in die Kantine kommst, ja, dann stehen die da alle und kriegen ihr Essen relativ schnell. Das ist auch auf dem Gelände, niemand drückt sich zu sehr auf die Pelle. Man hat auch Möglichkeiten, mal Abstand zu nehmen und so. Aber die Gefahr ist eben, wenn ich jetzt nicht weiter verlegen kann in die Städte und Gemeinden, in die Landkreise, dann läuft es eben dort voll. Und diese Gefahr sehen die Beschäftigten dort eben auch. Und deswegen war natürlich der Wunsch jetzt und die Hoffnung, dass da möglichst viel eigentlich bei dem Gipfel in Berlin rauskommt. Deswegen nochmal die Frage, also wir haben schon gehört, die Milliarde, die ist ja auf Verhalten, Begeisterung gestoßen. Aber was ist denn da noch rausgekommen, Dirk Oliver?
Bevor ich da drauf komme, wir haben über Stuttgart gesprochen. Wie sieht's denn so in den anderen Bereichen des Landes aus?
Wir haben eigentlich wirklich flächendeckend eine ähnliche Situation. Also die Erstaufnahmestellen sind eben, wie gesagt, laufen so langsam voll. Und in den Kommunen ist es so, dass man Mühe hat, neue Wohnungen zu finden. Man kann so schnell nicht neue Wohnungen bauen. Und wir haben sozusagen, so wenn es so jetzt bleiben würde, würde man, glaube ich, einigermaßen klarkommen. Ein großes Problem ist das Personal in den Ausländerbehörden. Das fehlt vorne und hinten. Dadurch fehlt es an der Bearbeitung, dadurch stockt es im Asylprozess. Und diese Probleme, da kann man im Prinzip nach Konstanz am Bodensee gehen oder ins Hohenlohe im Norden von Baden-Württemberg und auch im Rest des Landes, was ich so höre, da ist es eigentlich ziemlich ähnlich.
Ich würde vielleicht nochmal ergänzen, weil ich glaube, es gab Anfang des Jahres so Zahlen vom Mediendienst Integration, die haben mal so eine Auswertung gemacht. Das finde ich vielleicht wichtig zu erwähnen, dass natürlich, du beschreibst jetzt in Baden-Württemberg, wie es ist, aber dass man es noch einmal sagt, dass bundesweit die Lage nicht überall gleich ist. Also dass da hieß es, dass zum Beispiel in Sachsen die Erstaufnahmeeinrichtungen nicht sozusagen zu 100% voll sind. Also dass es je nach Bundesland variiert und vor allem auch je nach Kommune. Und ich habe, das ist jetzt ein Zufall, Katharina, dass der eine kommunale Vertreter, der war hier im Bundestag auf Einladung der Unionsbundestagsfraktion, das war einer aus Baden-Württemberg, und der hat gesagt, viele haben sich beklagt, also waren viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die gesagt haben, wir werden hier im Stich gelassen. Aber der hat mit sehr viel Mut und Zuversicht davon gesprochen, dass seine Kommune das eigentlich relativ gut hinbekommt und die Leute relativ schnell gut unterkommen. Siehst du das auch, also sozusagen die Positivbeispiele, oder sind die Leute, was ja auch medial die letzten Wochen ja kursiert, so alle sind überfordert, die Kommunen sind überlastet. Also siehst du da auch sozusagen die gegenteiligen Beispiele, wo es gut läuft?
Absolut. Deswegen habe ich ja gesagt, und das muss man immer wieder betonen, das vergangene Jahr ist wahnsinnig gut gelaufen dafür, wie viele Menschen gekommen sind. Und ja, die Menschen aus der Ukraine sind ja nicht alle in so Sammelunterkünften untergekommen, klar. Aber auch davon sind sehr viele untergekommen. Ich war auch letztes Jahr ab und zu mal an Schulen, habe auch mit Gewerkschaftern und so geredet an Schulen. Die haben das wahnsinnig schnell hingekriegt, diese Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, die in die Klassen zu integrieren, auch neue Klassen aufzumachen. Und ja, ich würde das auch so sehen. Es ist nicht so, dass man das jetzt im Moment nicht schafft. Ich glaube, was die Befürchtung ist, ist, wenn es auf dem Level so weitergeht, dann können wir das quasi nicht mehr abpuffern. Ja, unser Speicher läuft voll, wenn man das mal so sehen will. Und das kann ich schon nachvollziehen. Was ich allerdings auch kritisch sehe, in den letzten Monaten habe ich immer wieder mit den kommunalen Vertretern gesprochen, gerade die Verbände. Und die machen, ich sag's mal vorsichtig, echt Panik. Und dann ist aber eben nicht das eingetreten, was alle befürchtet hatten. Man hatte ja befürchtet, über die Wintermonate, über Weihnachten kommen noch mehr Menschen aus der Ukraine, weil es dort im Krieg wieder schlimmer wird, weil der Winter da ist. Und diese Menschen sind in der Zahl aber nicht gekommen. Und dieses Level an Aufregung aufrechtzuerhalten, gelingt ihnen fast nicht. Und es ist aber ein Problem, weil das wirkt wieder zurück in die Gemeinden. Weil die hören das natürlich die ganze Zeit und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie können wir das dann irgendwie hinkriegen? Und da sehe ich halt so eine Ungleichgewichtung. Also ich sehe schon, es ist jetzt nicht nichts, was die leisten da wahnsinnig viel. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen über eine positive Verstärkung machen würde, würde das sinnvoller sein für und konstruktiver sein, als die ganze Zeit zu sagen, wir saufen hier ab, weil das passiert eben auch noch nicht. Wir sind sozusagen an so einem Zwischenpunkt.
Caroline, wie ist denn da bei dir die Situation in Brüssel? Ist das eigentlich ähnlich?
In Brüssel ist es tatsächlich so, dass es immer wieder heißt, es gibt nicht genug Personal für die Einrichtungen, wo die Geflüchteten aufgenommen werden, dass es wirklich daran hängt. Und hier hat es relativ im Zentrum der Stadt so ein ganz großes Zeltlager auch gegeben, wo viele draußen geschlafen haben, über den Winter auch. Das wurde dann irgendwann geräumt, da wurde dann versucht, die Geflüchteten im Land zu verteilen. Also man erklärt es mit diesem Personalmangel. Wenn man ins Nachbarland Niederlande guckt, da waren auch die Aufnahmeeinrichtungen so voll. Vielleicht sagt manchen Ter Apel was, dass die Leute da auch draußen campen. Klingt so schön, aber die mussten einfach draußen schlafen. Also es gibt hier Probleme. In den Niederlanden wird immer sehr stark gesagt, na gut, man hat auch einfach Kapazitäten abgebaut. Deswegen sind die jetzt voll. Hier heißt es immer, wir haben einfach nicht genug Personal. Also man sieht es, wenn man durch die Stadt läuft, auf jeden Fall, dass total viele Menschen auf der Straße schlafen. Und wenn man eben nachfragt, dann sind viele davon Asylsuchende.
Vielleicht können wir jetzt, wir haben diesen Gipfel angesprochen, können wir nochmal schauen. Ich habe jetzt die 16 Seiten hier ausgedruckt. Beschluss, gemeinsame Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern. Ich habe mich dann erst durch Oliver gefragt, weil da ja so große allgemeine Themen ja auch besprochen wurden. Von der gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik und Migrationspolitik bis Abschiebung, Digitalisierung von Ausländerbehörden, Geld. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen. Die eine Milliarde. Das ist rumgekommen. Was ist noch wirklich konkret rausgekommen, womit die Kommunen tatsächlich jetzt arbeiten können?
Gute Idee. Ich denke mal, wir sollten uns jetzt mal auf die Finanzen vielleicht mal konzentrieren. Das war der wichtigste Punkt ja auch von Seiten der Länder und Kommunen. Das haben die sehr ins Zentrum gestellt. Das Kanzleramt wollte darüber am liebsten gar nicht sprechen. Aber lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, damit man es auch versteht, wie da bisher auch die Regeln gewesen sind und wie es auch rechtlich eigentlich auch eigentlich ist. Der Bund argumentiert ganz klar, Unterkunft, Verpflegung und Integration von Geflüchteten ist Aufgabe von Ländern und Kommunen. Das ist im Grundgesetz so festgelegt. Das kann man auch nicht so einfach so ändern. Und trotzdem hat der Bund Milliarden in den letzten Jahren investiert, um sich daran zu beteiligen, an den Unkosten seit 2015, 16, also der sogenannten Flüchtlingskrise. 2021 waren es 15 Milliarden Euro und jetzt in 2022 nochmal 15,6 Milliarden. Und bis Ende 2021 waren diese Zahlungen eben noch abhängig davon, wie viele Geflüchtete eben in Deutschland kommen oder nicht. Da wurde eine Pro-Kopf-Pauschale gezahlt und dann noch zusätzlich eine Integrationspauschale, eine milliardenschwere. Und die Kosten für die Unterkunft von Geflüchteten, die wurden vollständig vom Bund übernommen. Und außerdem kam noch hinzu, dann nach Beginn des Ukraine-Kriegs, dass der Bund gesagt hat, die ukrainischen Flüchtlinge, die müssen keinen Asylantrag stellen, die bekommen sofort Bürgergeld und das bezahlen wir komplett. Und wir müssen auch sehen, 80% aller Geflüchteten in Deutschland kommen aus der Ukraine, anders als ja natürlich im Jahr 2015. Das heißt, da wurden die Kommunen und Länder schon enorm entlastet. Und dann wurde diese Pro-Kopf-Pauschale pro Geflüchteten, die wurde in eine Gesamtpauschale dann überführt. 1,25 Milliarden gibt es dann pro Jahr für Flüchtlinge aus anderen Ländern. Ja, und der Bund, der hatte angeboten im Vorfeld, diese 1,25 Milliarden Euro Pauschale pro Jahr vorzuführen. Und die Länder sagen, ja, damit ist es natürlich nicht getan mit einer Pauschale. Es kommen immer mehr Flüchtlinge.
Das ist dieses atmende System.
Genau, das im zwischen Januar und April diesen Jahres waren es 102.000 Neuanträge, Erstanträge. Das sind 78% mehr als im vergangenen Jahr. Und die Länderchefs, alle, egal von welcher Farbe politisch sie kamen, haben ein atmendes System gefordert, wie du es gerade schon sagtest, Panayotis. Eben ein System, das sich eben an der Zahl orientiert, derjenigen, die hierher kommen. Damit haben sie sich gestern aber nicht durchsetzen können bei dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Ergebnis ist 1 Milliarde zusätzlich für die Kommunen, also für die belasteten Kommunen und für die Digitalisierung der Ausländerbehörden, damit man eben die Asylverfahren etwas beschleunigt und damit eben auch dadurch Länder und Kommunen entlastet werden. Und dass der zweite große Beschluss war, eben eine Arbeitsgruppe zu bilden, die dann
der
eben
Klassiker.
Über, ja, genau. Wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis, kennt man den Spruch. Diese Arbeitsgruppe soll eben dann darüber beraten, wie es jetzt dauerhaft weitergehen soll. Und da soll eben bis November soll diese Arbeitsgruppe Ergebnisse vorlegen. Ja, der Ministerpräsident Wüst, wir haben es gerade schon gehört, hat gesagt, mehr war nicht zu holen. Und Olaf Scholz, der zeigte sich mehr als zufrieden. Was machen wir mit dem Ergebnis?
Ich muss drüber nachdenken. Also ich finde, ich glaube, es war klar, dass der Bund mehr Geld in Aussicht stellen muss. Ich glaube, das war das zentrale Thema, auch wenn Scholz in der Pressekonferenz erst nach ein paar Minuten darauf kam und vorher die andere Themen angesprochen hat, auch Abschiebungen und so weiter. Ich würde einmal ganz kurz nochmal sagen, um es mal ein bisschen konkret zu machen, dieses atmende System, das war früher so, dass man ein sogenanntes Vier-Säulen-Modell hatte. Das heißt, der Bund, und das ist das, was die Länder jetzt eben fordern nach wie vor, dass der Bund eben die vollständigen Kosten, vollständig die Kosten für Unterkunft und Heizung für Geflüchtete erstattet. Die monatliche Pro-Kopf-Pauschale, die war damals vor ein paar Jahren bei knapp 670 Euro. Jetzt sagen die Länder, naja, es ist eigentlich viel teurer, es wäre knapp 1.000 Euro. Die Integrationskosten soll der Bund zahlen und auch die Kosten für unbegleitete Minderjährige. Und natürlich weiß man, also dieses atmende System, du hast es gesagt, je mehr kommen, desto mehr Geld kommen in die Kommunen. Ich bin gespannt, ob das, ich glaube, das ist der Knackpunkt, weil alle anderen Sachen, das sind Dinge, wo ich sagen würde, das ist zwar nett, dass man die sozusagen, was heißt nett, also die kann man aufschreiben und sagen, man ist für mehr Rückführungen, man ist für Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen und man will die Ausländerbehörden digitalisieren, aber das sind Prozesse, also die Digitalisierung der Ausländerbehörden, klar, das ist Aufgabe der Kommunen, dass man da eben auch zusammenarbeitet und da Lösungen findet. Das wird schwierig genug und wird lange genug dauern, aber die anderen Themen, diese übergeordneten Themen, da habe ich mich dann doch überrascht gezeigt, warum überhaupt sozusagen dieses Format der MPK darüber spricht, man bekundet da ein gewisses Interesse, dass man den Bund dabei unterstützt bei der Initiative eben auf europäischer Ebene den Kommissionsvorschlag, Caro, wir gehen vielleicht gleich drauf ein, auch zu unterstützen. Also ich finde, es ist relativ wenig Konkretes dabei rumgekommen, 16 Seiten und hinten noch mit Protokollerklärungen zum Teil von Bundesländern, Thüringen, Sachsen unter anderem und Bayern, Sachsen-Anhalt sind dabei. Also ich bin so ein bisschen unschlüssig.
Aber vielleicht mal ganz kurz noch mein Eindruck. Das ist ja so ein bisschen wie Tarifverhandlungen. Da kommen zwei Parteien eben zusammen und beide Seiten versuchen natürlich den Preis hochzutreiben. Das hat man ganz deutlich gespürt. Und ich würde es mal sagen, unterm Strich hat sich da Olaf Scholz, der die Kasse dann möglichst wenig aufmachen sollte. Die Spielräume werden ja auch immer kleiner durch die massiven Krisen, die wir in den letzten Jahren jetzt erlebt haben. Stichwort Ukraine, Krieg und auch die Pandemie. Und ich würde sagen, der hat sich da ganz geschickt aus der Affäre gezogen, hat gesagt, okay, 1 Milliarde Euro gibt es obendrauf. Ich denke auch, das war eingepreist, das war klar, dass das kommen würde. Und alles andere vertagt man erstmal in eine Arbeitsgruppe und dann schaut man mal, was bei rauskommt. Und ansonsten sagt man den Ländern eben und den Kommunen, ja, wir tun ja alles, um die sogenannte irreguläre Migration einzudämmen. Ja. Damit ist euch ja dann auch schon geholfen. Aber Katharina, was meinst denn du? Wie ist denn das bei dir angekommen
oder
bei euch?
Also ich frage mal gleich zurück. Hat er sich wirklich aus der Affäre gezogen, so geschickt? Ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich mir die Reaktionen jetzt heute angucke. Also klar, da gibt's schrillere und weniger schrille, sagen wir es mal so. Ich würde mal so sagen, die unionsgeführten Länder sind tendenziell auf jeden Fall eher unzufriedener als jetzt andere. Aber auch hier jetzt in Baden-Württemberg war der Ministerpräsident jetzt nicht besonders, also ein grün geführtes Bundesland, wir erinnern uns nochmal, Winfried Kretschmann, ist nicht besonders, sagen wir mal, begeistert gewesen von dem Ergebnis.
Aber zugestimmt hat er auch.
Und hat gesagt,
das
ist okay. Also ja, na klar, natürlich, alle haben gesagt, es ist ein Anfang, das ist ungefähr so der Tenor, aber es reicht natürlich nicht. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob er sich wirklich oder ob der Bund sich da wirklich dauerhaft aus der Affäre gezogen hat, weil das wird ja jetzt am Köcheln gehalten. Also klar, vielleicht nicht auf der Ebene, wie wir es jetzt die drei Tage irgendwie diskutiert haben. Aber um uns sozusagen auch gleich mal die EU-Perspektive aufzumachen, ich habe mal einen Ton mitgebracht von Kretschmann. Das hat er quasi vor dem Flüchtlingsgipfel gesagt, aber hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie hier sozusagen im Land, in den Gemeinden, in den Städten machen die praktische Arbeit, hat nochmal quasi darauf hingewiesen und kam aber eigentlich gar nicht in der Hand, wer jetzt sozusagen zu Ihnen kommt.
Das ist eine Angelegenheit der Europäischen Union, des Bundes. Wir sind ja da sozusagen end of the pipe. Ja, wir bekommen die Flüchtlinge zugewiesen. Auf die ganze Flüchtlingspolitik insgesamt haben wir einen höchst bescheidenen Einfluss. Wir bekommen die lediglich als Pflichtaufgabe zugewiesen. Insofern ist das schon eine etwas andere Situation als jetzt ein ganz üblicher Streit ums Geld.
Also das vielleicht nochmal auch eben mit Blick auf diese EU-Ebene, weil die Städte und Gemeinden haben heute hier in Bad Württemberg ganz klar gesagt, es geht uns nicht nur ums Geld, sondern es geht, und da kommt dann wieder die Forderung, Panayotis, du hast es schon gesagt, wir wollen hier, dass es besser verteilt wird in Europa. Das ist sozusagen auch die Message, die wir mit an den Bund geben. Bitte setzt euch dafür ein. Und großes Fragezeichen in Richtung Brüssel, wie realistisch ist es das? Weil darüber reden wir seit Jahren.
Wenn ich ganz kurz nochmal zurückfragen darf, weil du sagst, es geht nicht nur ums Geld. Um was geht's denn den Kommunen eigentlich oder den Ländern? Was haben die sich da konkret noch erwartet neben dem Geld?
Also ich sag's mal ganz hart, die wünschen sich, dass hier weniger Leute ankommen. Die wünschen, die wollen, dass weniger Menschen ankommen und dass die Hoffnung ist, einerseits über die Verteilung in Europa und auf der anderen Seite auch ganz klar auch sehr, also wir haben ja hier eine grün-schwarz geführte Landesregierung, also Koalitionspartner ist CDU und aus der CDU kommt sowohl aus dem zuständigen Ministerium als auch aus den Landtagsfraktionen und Bundestagsleuten hier, wir wollen mehr Grenzkontrollen, das ist auch die Hoffnung, dass sozusagen, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich hole noch mal ganz kurz aus, im Süden grenzen wir ja unter anderem an die Schweiz und die Landkreise, die direkt an die Schweiz grenzen, die sagen, das haben mir auch die Flüchtlinge selbst erzählt, ja, Menschen aus Syrien oder aus Afghanistan, die Schweiz ist ganz höflich im Zug, sagen die, hier könnt ihr umsteigen und dann, wenn ihr da rüberfahrt und so, da werdet ihr dann empfangen, so ungefähr. Das macht dann dort die Bundespolizei. Und dort kommen die Menschen dann eben an. Und der Tenor auf CDU-Seite ist, wir wollen Grenzkontrollen, wir wollen Verteilung in Europa, wir wollen letztlich, dass hier weniger Menschen ankommen. Und das ist deren Message gewesen.
Genau, und ein Riesenthema in Europa ja schon seit Jahren und da kommt man ja kaum einen Schritt weiter, weil es viele EU-Mitgliedsländer eben gibt, die sagen, da machen wir einfach nicht mit, wir wollen nicht Flüchtlinge haben im Land, Geflüchtete. Was ist denn da jetzt aus Brüssel zu erwarten? Was gibt's da für Pläne?
Also vielleicht grundsätzlich, wenn es heißt, wir wollen weniger haben, es gibt ja keinen Verteilungsschlüssel oder so etwas, wie es in Deutschland mit den Ländern gibt. Das hätten manche vielleicht ganz gerne, dass es sowas in der EU gibt. Aber ich glaube, dafür wird es einfach keine Bereitschaft geben. Das wurde 2015, wurde das ja mal versucht, als viele kamen und wurde auch beschlossen, dass man ein gewisses Kontingent den Ersteinreiseländern abnimmt. Italien und Griechenland wollte man da speziell entlasten. Und da haben sich aber Ungarn, Tschechien und Polen einfach geweigert, haben gesagt, nein, wir möchten niemanden aufnehmen. Und deswegen ist es ganz schwierig, an diese Frage ranzugehen. Wir haben im Moment das Dublin-System, also das Ersteinreiseland ist zuständig für den Asylantrag, funktioniert überhaupt nicht, weil entweder werden die Ankommenden so schlecht behandelt, dass sie freiwillig wieder weiterziehen. Manche möchten natürlich auch weiter sagen, wir wollen zum Beispiel nach Deutschland, Frankreich, Belgien, in die Niederlande und werden dann einfach durchgewunken. Also diese Regelung funktioniert nicht und deswegen möchte man sie jetzt reformieren. Da gibt es schon seit längerem Pläne Und es wird gerade zwischen den Mitgliedstaaten erstmal nach einer Position gesucht. Also das Parlament hat seine Position schon gefunden, aber bevor es mit den Mitgliedstaaten verhandeln kann, müssen die noch ihre Position finden. Und da hat sich Faeser, die Innenministerin Nancy Faeser, hat sich auch positioniert, was, glaube ich, in Berlin fast mehr Wellen geschlagen hat, obwohl es ja ein Brüsseler Gesetzespaket ist, als hier in Brüssel, oder?
Ja, genau so ist das. Das wurde so ein bisschen so wahrgenommen als eine Idee von Nancy Faeser, von der Innenministerin. Dabei greift sie ja einen Vorschlag auf, der in Brüssel ja schon längst in Umlauf gebracht worden ist. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, Caroline, wie das genau dann aussehen soll, diese gemeinsame europäische Asylpolitik. Wie soll das funktionieren?
Ganz grundsätzlich lässt sich vielleicht erstmal sagen, es gibt ja bereits so eine gemeinsame Asylpolitik, die wird nur, siehe zum Beispiel Dublin-System, einfach nicht eingehalten, die Regeln. Deswegen sagt man eben jetzt, wir brauchen ein neues System. Wir wollen auf der einen Seite besser verteilen in der EU und im Gegenzug, dass wir die Ersteinreiseländer dann entlasten, sollen die mehr Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel, und das war ja Faesers Idee oder quasi einfach ihre Positionierung dazu, was hier in Brüssel vorgeschlagen wurde, dass man Verfahren schon an den EU-Außengrenzen macht für bestimmte Personen, wo man sagt, die haben keine so hohe Aussicht auf Schutz, also mit einer geringen Schutzquote. Diese Verfahren sollen schon an der Außengrenze stattfinden, mit der Idee dahinter, wenn der Asylbescheid negativ ist, dann kann man die Person, wenn sie noch nicht eingereist ist, also das arbeitet mit so einer rechtlichen Fiktion der Nicht-Einreise, deswegen wird da auch von Transitzentren gesprochen. Es ist so ähnlich wie eine Transitzone am Flughafen, bei der man noch nicht richtig eingereist ist. Dann soll von dieser Grenze die Rückführung leichter fallen.
Und auf der anderen Seite soll was passieren?
Auf der anderen Seite soll besser registriert werden und dann aber auch gleichzeitig ein Solidaritätsmechanismus geschaffen werden, damit kein Land so überlastet ist. Zum Beispiel jetzt Italien hat den Notstand gerade ausgerufen und da sollen Regeln geschaffen werden, dass man, wenn ein Land sagt, ich kann nicht mehr, dass man dann Geflüchtete umverteilt, beziehungsweise es soll insgesamt ein System geben, das aber, es wird gerade noch ausgetüftelt, nicht verbindlich ist, weil man eben Angst hat vor diesen verbindlichen Quoten, dass man sie wieder nicht durchsetzen kann.
Und dass nicht alle mitmachen. Und kommt das System?
Ja, gute Frage. Also es wird ja schon jetzt wirklich lange verhandelt. Es gab schon mal einen Anlauf unter der Juncker-Kommission. Also der Vorgänger von Ursula von der Leyen hat schon mal die Reform versucht. Jetzt macht man es erneut, weil es beim letzten Mal nicht geklappt hat. Dann waren eben Wahlen und die stehen ja jetzt wieder bevor 2024. Also man wird alles dran setzen, das zu versuchen, auch um so eine gewisse Handlungsfähigkeit zu zeigen, dass man sagt, wir können uns einigen. Aber es ist eben verdammt knapp und es kommt meistens irgendeine Wahl dazwischen, also nicht die EU-Wahlen, sondern irgendeine nationale Wahlen, dass Länder dann sagen, nee, da setzen wir doch jetzt nicht das Thema Migrationspolitik auf die Agenda. Deswegen ist eine ganz schwierige Frage. Frau Faeser hat ja auch das historische Momentum jetzt gesehen, dass da jetzt was passiert. Ich muss sagen, ich sehe es nur nicht so ganz, weil einfach die Gräben sind zu tief, es sind zu unterschiedliche Interessen. Jeder bewegt sich nur, wenn er irgendwas dafür kriegt. Also ich kann es nicht so ganz glauben. Ich weiß nicht, ob ihr eine Einschätzung habt von eurer Perspektive aus gesehen, ob ihr den Eindruck habt, da tut sich mehr.
Bin ich sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Panjotis,
ich bin auch skeptisch und man muss ja auch dazu sagen, diese Grenzverfahren, die kennt man schon, nämlich aus Griechenland. Und das geht auf den EU-Türkei-Deal zurück. Und in Griechenland ist es so, dass auf den Inseln zuerst geprüft wird, ob Ankommende ein Asylverfahren überhaupt bekommen sollen oder ob man sie zurückführen kann. Das heißt, im ersten Schritt wird nicht geprüft inhaltlich, kriegst du Asyl oder nicht? Also da wird nicht der Fall geprüft, sondern kommst du aus einem sicheren Drittstaat? Und dieser EU-Türkei-Deal, das ist vielleicht nochmal wichtig zur Einordnung, weil es gibt dieses praktische Beispiel, wie es funktioniert bzw. nicht funktioniert. Das gilt für syrische Geflüchtete am Anfang, aber die griechische Regierung hat das ausgeweitet, diese Regelung. Sie hat nämlich 2021 per Ministerialentscheidung beschlossen, dass die Türkei ein sicherer Drittstaat ist, nämlich nicht nur für Asylsuchende aus Syrien, sondern auch pauschal auch für Menschen aus Afghanistan, Somalia, Pakistan und Bangladesch. So, in Griechenland werden eben diese schnellen Grenzverfahren, in Anführungsstrichen schnell, bereits vollzogen. Das heißt, die griechische Asylbehörde, ich sag's mal einfach gesagt, die Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern sind nicht zulässig. Und die werden zurückgeschoben. Kurioserweise nimmt die Türkei seit 2020 niemanden mehr auf, weil dieser Deal letztendlich nur einseitig funktioniert, beziehungsweise eigentlich tot ist. Und die Menschen, also es gibt Menschenrechtsorganisationen, die sagen eben, das Ganze verstößt gegen EU-Recht. Und jetzt gibt es eben die Befürchtung, dass man eben, dass man sich auf EU-Ebene, so habe ich es nämlich verstanden, Caro, korrigier mich, dass man sich auf EU-Ebene, man will ja einen bestimmten Kreis an Staaten ja dann festlegen. Also dass man sagt, die Anerkennungsquoten sind eh niedrig für Menschen, sagen wir aus Somalia, aus Pakistan, Bangladesch. Also sagen wir, wenn die an den EU-Außengrenzen ankommen, in Malta, in Italien, auf Lampedusa oder eben in Griechenland, dass man eben dieses griechische Modell ausweitet und sagt, naja, je nachdem, woher sie kommen, die können ja auch wieder zurückgeschickt werden. Also diese Vorprüfung findet in Griechenland schon statt. Und das ist problematisch, weil diese schnellen Grenzverfahren bedeuten, dass man kürzere Einspruchsfristen hat, dass dort eben die Menschen letztendlich, und wir wissen es aus den Lagern, dort gefangen sind. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass weder die griechische Regierung noch die maltesische noch die italienische, weil das sind letztendlich die betroffenen Länder und Spanien dann auch, dass die sich auf einen verbindlichen, also dass die sagen, ja, wir führen verbindlich diese Grenzverfahren ein, und aber auch nur, wenn ihr sozusagen, wenn es verbindliche Verteilquoten gibt. Ich halte das für ausgesprochen unwahrscheinlich, aber ich fand es nochmal wichtig, dass man sagt, dass man noch einmal kurz erklärt, woher das kommt. Das wird letztendlich schon in Griechenland so praktiziert.
Das sehe ich auch so, dass die Ankunftsländer sozusagen wie Italien, Griechenland sich auf so einen Deal nur einlassen werden, wenn sie wirklich die Garantie haben, wenn gleichzeitig auch beschlossen wird, dass es eben diesen Solidaritätsmechanismus zur Verteilung der Geflüchteten dann auch kommt. Und das ist, ja, das steht in den Sternen, würde ich mal sagen. Das ist ein Projekt, das kann man versuchen voranzubringen, und da macht sich die Bundesregierung ja auch stark für. Und die Bundesländer.
Mit Unterstützung der Länder, ja.
Das wollte ich gerade sagen. Die Unterstützung dafür haben sie ja jetzt von den Ländern und über die Länder auch durch die Kommunen. Ja, Katharina, du zeigst auf.
Ich hätte auch nochmal, genau, und zwar eine Nachfrage, eine andere Forderung ist ja auch, oder eine, ich höre das immer als so eine Art Hoffnung, dass man sagt, der Bund soll jetzt endlich mal mit den Ländern für Rückführung, also für Abschiebungen letztlich sozusagen bessere Möglichkeiten schaffen, mit denen Vereinbarungen schaffen, und dann würde das Problem sich ja auch viel schneller lösen. Das ist immer dieser Tenor aus den Kommunen, und ich setze immer quasi ein großes Fragezeichen dahinter, deswegen die Frage an euch, also wie realistisch ist es denn, darauf, ich sag mal so, zu hoffen, dass das funktioniert, dass man überhaupt irgendwelche Vereinbarungen
irgendwie entlöst wird. Das ist eine sehr gute Frage. Also auch diesen Migrationsabkommen, da arbeiten ja schon verschiedene Bundesregierungen seit Jahren dran, und eigentlich ist bisher nicht viel vorgewiesen worden. Jetzt hat ja die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition, einen Sonderbeauftragten installiert mit Herrn Stamp aus Nordrhein-Westfalen von der FDP. Und der soll das Thema jetzt vorantreiben. Was dabei rauskommt dann am Ende und wie lang das dauert und ob das dann auch funktioniert, ob sich die anderen Länder, die aus denen eben Menschen fliehen, darauf einlassen, das ist die große Frage. Scholz hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, also wir machen es jetzt, wir setzen das jetzt um, was die Große Koalition immer angekündigt hat. Denn wir haben auch was zu bieten. Wir bieten den Ländern dann ja auch an, ihr könnt legale Migrationswege nutzen. Ihr könnt über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beispielsweise dann dafür sorgen, dass Menschen hier nach Europa, nach Deutschland kommen können. Auf der anderen Seite müsst ihr dann aber auch garantieren, dass diejenigen, die hier ein Asylverfahren durchlaufen haben und abgelehnt worden sind, die wirklich auch zurückzunehmen. Ja, und da muss ich sagen, da sagen die Länder, wir drücken die Daumen, viel Erfolg dabei. Und das war auch authentisch, das, was Stefan Walder so gesagt hat, dass er das begrüßen würde. Aber auch das ist eine Sache, die sehr, sehr in weiter Ferne steht, würde ich sagen.
Ja. Und so attraktiv scheint dieses Angebot auch nicht zu sein, wenn bisher die Bundesregierung ein so ein Migrationsabkommen vereinbart hat mit Indien. Also da kann man sich schon fragen, hat sie vielleicht auch nicht einfach so gute Angebote gemacht? Das wird ja immer wieder ins Spiel gebracht. Vielleicht kann man den Ländern dann im Gegenzug Erleichterungen bei der Visavergabe geben. im Austausch, aber es gibt sie ja einfach nicht mehr. Also es ist nur dieses eine, von daher scheint nicht viel da zu sein. Entschuldige, Panayotis.
Nee, alles gut. Ich würde nur ergänzen, dass ich meine, da geht es um diesen ganzen Komplex Abschiebungen und Rückführungen. Also man will sozusagen dafür sorgen, dass Menschen, die hier sozusagen nicht mehr bleiben dürfen, dass die dann auch angenommen werden von den Herkunftsländern. Aber es gibt ja auch viele Leute, die eben, wo es nicht klar ist, dass es gibt keinen Pass. Es gibt mehr als 300.000 Leute in Deutschland, die eigentlich ausreisepflichtig wären. Aber man muss sagen, die Mehrheit lebt in Deutschland mit Duldung. Das heißt, sie können nicht abgeschoben werden. Ohne Duldung, nur so als Zahl, sind 56.000 so. Und ich habe mir das nochmal angeguckt. Also im vergangenen Jahr gab es 13.000 Abschiebungen, so vor allem in die Balkanländer, aber auch über 4.000 über Dublin-3-Überstellungen. Also das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, aber auch Georgien und Moldau.
Überstellungen an andere EU-Länder sind das, ne?
Genau, an andere EU-Länder.
Da, wo sie angekommen sind.
Genau, da, wo sie angekommen sind. Georgien, Moldau und Türkei gibt es da noch. Und deswegen hat man wahrscheinlich jetzt auch gesagt, Georgien und Moldau will man eben auf die Liste der sicheren Herkunftsländer eben einordnen. Aber also sozusagen, wenn man sich das nochmal ein bisschen runterbricht, weil das ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, wir müssen konsequenter rückführen. Das ist in der Praxis nicht immer so einfach. Es gibt auch rechtliche Hürden. Aber grundsätzlich, was die Migrationspatenschaften, ich glaube, so werden die genannt, was die Migrationspatenschaften angeht, da muss man eben schauen, wann kommt es, mit welchem Land. Ich glaube, bei Stamp wurde mal nach Irak gefragt, relativ konkret, weil das wurde mal als Name sozusagen gedroppt. Wie sieht's mit Irak aus? Da hat er so ein bisschen rumgedruckt. Das war schon, ist jetzt ein paar Wochen her. Aber wie sieht es dann konkret aus? Soll dann Irak dann eben Leute zurücknehmen und dann dürfen dann im Gegenzug, gibt's Visaerleichterungen? Es ist irgendwie nicht ganz klar. Aber die Bundesregierung setzt da eben eine große Hoffnung darauf, dass man dadurch eben Menschen los wird und andere Menschen reinbekommt.
Mit dem Anspruch ist die Ampelregierung auch angetreten, legale Migrationswege zu öffnen, aber irreguläre Migration einzudämmen. Das wird ja auch ganz klar so gesagt, steht auch im Koalitionsvertrag drin. Aber trotzdem ist das interessant, da auch mal die Grünen vielleicht auch im Blick zu nehmen. Wir haben ja über die Grenzverfahren gerade gesprochen, die da stattfinden sollen. Das war interessant. Omid Nuripur war da in der vergangenen Woche im Frühstücksfernsehen, wurde natürlich darauf angesprochen, nachdem Faeser diesen Aufschlag gemacht hat hier in Berlin. Und der wurde dann gefragt, ja, macht ihr denn da mit? Und das haben sich natürlich dann alle gefragt. Und da hatte sich so ein bisschen wischiwaschi geäußert und gesagt, naja, also das, was da geplant ist, sind ja keine kompletten Asylverfahren, sondern es wäre auch noch unklar, was da genau passieren soll. Aber wenn da nur registriert würde, wenn da nur die Identität festgestellt würde, dann wäre das ja was anderes als komplette Asylverfahren, wie das Horst Seehofer ja damals gefordert hatte vor einigen Jahren mit seinen Transitzentren. Also da ist schon klar, da würden die mitmachen. Bei anderen Sachen ist das nochmal eine andere Frage. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was noch da gestern in den Beschluss reingeschrieben worden ist, jenseits der Finanzen.
Manche würden sagen, Trommelwirbel, die Liste des Grauens.
Ja, für den einen oder anderen zum Beispiel. Da können wir ja mal genauer drauf gucken. Das wurde jetzt nicht ausverhandelt zwischen den beiden Seiten, sondern die Länder haben dann gesagt, wir begrüßen Maßnahme A, Maßnahme B. Ich kann mal ein paar Stichworte nennen. Wir haben gerade schon die Liste sicherer Herkunftsstaaten genannt. Die soll erweitert werden um Georgien und Moldau. Steht jetzt so konkret nicht drin, aber gemeint sind diese Länder. Die Migrationspartnerschaftsabkommen haben wir gerade angesprochen, die eben abgeschlossen werden sollen mit zum Beispiel Staaten aus dem Maghreb, wo gesagt wird, ihr könnt ein gewisses Kontingent an Leuten eben nach Deutschland, nach Europa schicken, aber dafür müsst ihr auch die abgelehnten Asylbewerber wieder zurücknehmen und nicht einfach sagen, kennen wir nicht, wissen wir nicht, wo die herkommen, was sonst häufig passiert. Die EU-Außengrenzen sollen besser geschützt werden, wie es formuliert wurde, und dadurch auch der Ausbau von Grenzschutzkapazitäten und Grenzschutzinfrastruktur, vulgo Zäune. Christian Lindner hat ja gesagt, ja, auch mit Zäunen. Ich mache die Liste gerade mal kurz zu Ende. Dann können wir ja über den anderen Punkt vielleicht nochmal konkreter sprechen. Die Asylverfahren an den EU-Außengrenzen haben wir gesprochen. Für Menschen zumindest aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote, der Solidaritätsmechanismus, der dann damit verbunden ist. Die Asylverfahren sollen beschleunigt werden, die Rückführungen sollen beschleunigt werden. Und dann noch zwei Punkte, der Ausreisegewahrsam für Leute, die eben letztendlich abgelehnt worden sind. Deren Asylantrag soll von 10 auf 24 Tage erweitert werden.
28
Tage, sorry. Und weil man festgestellt hat, dass häufig eben die entsprechenden Personen nicht anzutreffen gewesen sind, das will man dann verbessern. Und es gibt auch soll auch Verschärfungen bei der Abschiebehaft geben für Personen, die kriminell geworden sind. So, das ist die Liste der Grausamkeiten, wie du es gerade eben genannt hast. Und da wird man mal gespannt sein, was da am Ende, das muss ja alles durchs Kabinett noch durch dann und durch den Bundestag dann auch, was dann dabei rauskommt. Ja, Panayotis, du meldest dich.
Ich würde die Liste noch um zwei kleine Punkte ergänzen, die ich aber wichtig finde und die, glaube ich, auch innerhalb der Koalition für doch Streit sorgen könnten, vor allem die Grünen. Also den Grünen dürfte das eigentlich nicht gefallen. Aber, also dieser eine Punkt, Behörden sollen leichter auch in andere Räume gehen dürfen, als das Zimmer des Betroffenen in einer Gemeinschaftsunterkunft. Und dann aber auch das frühzeitige Auslesen von Mobiltelefonen zur Identitätsklärung soll auch weiterhin ermöglicht werden. Mhm. Der Bund wird einen Anpassungsbedarf prüfen. Dabei war, das war lange Jahre Praxis, aber rechtswidrig, das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das musste diese Praxis ändern. Da gab es eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung, die das Gericht hatte im Sinne einer afghanischen Klägerin entschieden, dass das Auslesen und Auswerten ihres Handys unverhältnismäßig waren. Und ich glaube, gerade diese Höchstdauer, du hast es angesprochen, Dirk Oliver, des Ausreisegewahrsams von 10 auf 28 Tage. Es ist zumindest das, was ich kann mir nicht vorstellen, also dass es da auch innerhalb der Grünen vor allem, aber auch zum Teil auch innerhalb der SPD, dass es da auch Bauchschmerzen geben kann. Und Olaf Scholz wurde gestern danach gefragt, explizit, naja, ist das denn geeint sozusagen innerhalb der Bundesregierung mit den Koalitionspartnern, und er hat Folgendes gesagt.
Seien Sie sicher, wir haben hier Vereinbarungen getroffen, die ich natürlich sorgfältig vorbesprochen und vorbereitet habe. Und jetzt gehen die Aufträge raus, dass die zuständigen Ministerinnen und Minister die Gesetze vorbereiten. Dann werden sie im Bundeskabinett beschlossen, dem Bundestag zugeleitet. Und dann werden wir in diesem Jahr auch die Gesetzgebung beenden.
Ja, es ist fast schon diese hamburgische Fröhlichkeit. Das wird dann jetzt einfach so gemacht. Aber es ist letztendlich so eine halbe Seite in dem Beschlusspapier. Schauen wir mal, deswswegen meinte ich auch diese MPK, letztendlich sind das Dinge, die dann eben vom Innenministerium oder von den zuständigen Ressorts dann eben erarbeitet werden und dann geht das durch den Bundestag und spätestens dort in den Ausschüssen im Plenum, da wird es dann mit Sicherheit dann darum gehen, wie konkret wird das, 10 auf 28 Tage, ob das wirklich so durchkommt und so widerspruchslos, wie Scholz suggeriert.
Darauf kann man nicht unbedingt zählen, denn ich meine, die Abgeordneten im Deutschen Bundestag sind frei gewählte Abgeordnete, die sind an solche Vereinbarungen natürlich nicht gebunden. Die entscheiden nach freiem Wissen und Gewissen. Aber Katharina, vielleicht an dich nochmal die Frage. Du hast jetzt die Liste auch nochmal gehört von den Dingen, die da die Länder unterstützen, die Initiativen des Bundes dann in dem Bereich, nämlich die Migration einzudämmen. Ist es das, was sich die Länder so vorstellen?
Also ich glaube, das ist auf jeden Fall mal das, was sich die Kommunen vorstellen. Ich glaube, so weit würde ich jetzt mal gehen, weil die ja sozusagen am Ende eben mit den Menschen dort umgehen müssen. Und viele, vor allem konservativ dominierte Kommunen, die es nun mal in Baden-Württemberg auch sind, die haben genau diesen Sprech drauf. Also das ist genau das, was sie fordern. Übrigens hat die Migrationsministerin hier in Baden-Württemberg, CDU, Marion Gentges, auch gefordert, dass Abschiebungen nach Afghanistan ermöglicht werden sollen. Also die ist da durchaus noch einen Schritt weitergegangen, zwar für Straftäter und Gefährder, aber das war auch eine weitere sozusagen Forderung. Ob das jetzt natürlich aber in der Breite das Problem löst, über das wir eigentlich gesprochen haben, nämlich die Unterkünfte, da würde ich mal auch ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Und vielleicht eins noch, ich hatte vergangene Woche mit einer Flüchtlingsorganisation zu tun, und zwar von Geflüchteten selbst, die sich sozusagen zusammengetan haben, hatten ihren Ursprung in Baden-Württemberg, gibt es inzwischen bundesweit. Jedenfalls sagen die auch, also Vorsicht vor diesen Unterbringungen an den EU-Außengrenzen, weil sozusagen wie wir da untergebracht werden, das hat dann irgendwann auch niemand mehr so richtig unter Kontrolle. Ich habe eine Frau getroffen aus dem Iran, die war 2,5 Jahre, glaube ich, in Moria. Und das ist, glaube ich, nicht so richtig zu Ende gedacht, wie man das dann organisatorisch eigentlich machen soll. Und wenn wir dann wir haben vorhin über Duldung gesprochen und über diese ständige Kettenduldung und das Verlängern. Jetzt ist ja dieses Chancenaufenthaltsrecht eingeführt worden, deswegen vielleicht auch nochmal Frage an euch. Das gilt, glaube ich, aber erst ab, wenn man schon 7 Jahre in Deutschland ist. Und viele sind ja in der kürzeren Zeit in Deutschland, haben aber trotzdem das Problem, dass die arbeiten und dann wird ihnen plötzlich die Arbeitserlaubnis entzogen und sie können nicht weiterarbeiten. Und die Betriebe sagen, Entschuldigung, ich möchte die aber bitte weiter beschäftigen. Wenn man hier mit Mittelstandbetrieben spricht, dann raufen die sich die Haare, weil die sagen, die Bürokratie ist irre, wir wollen mit den Leuten reden und mit den Leuten arbeiten und es geht einfach nicht. Also da sind viele Dinge auf Bundesebene tatsächlich, glaube ich, auch noch zu lösen, wo man gar nicht in die EU gucken muss.
Ja, das ist ein Versuch der Ampelkoalition, sich mit den Realitäten auch zu konfrontieren und zu sagen, die Leute sind jetzt nun mal hier und es wäre ja verrückt, sie außer Landes zu bringen, wenn die Unternehmen sagen, wir können gut mit euch arbeiten. Und vielleicht nochmal auf die innerkoalitionären Streitereien einzugehen. Die Grünen sind da natürlich interessant. Was werden die da mitmachen? Aber auch in der SPD gab es Zoff. Jessica Rosenthal, die Juso-Chefin, die hat gesagt, diese Diskussion um Abschottungspolitik, das ist einer SPD-geführten Regierung unwürdig. Ich meine, jetzt ist sie nur in Anführungszeichen Juso-Chefin, aber keine ganz unbedeutende Stimme.
Mich würde noch mal interessieren, wenn man jetzt auch, wie du sagst, auf Länderseite ein bisschen auf die EU setzt und sagt, wir hätten da gerne Verteilung. Glaubt man daran, dass das was bringt? Weil wenn man sich hier umschaut, die Bereitschaft ist einfach nicht riesig, dass wirklich Asylbewerber abgenommen werden und dass Deutschland da teilweise auch nicht alleine, aber mit einer Handvoll anderen vielleicht noch dasteht, die sagen, wir sind wirklich bereit aufzunehmen. Also glaubt man daran, dass das was bringt oder ist es ein, okay, wir delegieren es jetzt mal nach dort, löst es in Brüssel?
Also mein Eindruck ist es ehrlich gesagt, dass es ist eine Forderung, die jeder unterschreiben kann, weil die nach Gerechtigkeit klingt und nach, das wäre doch eigentlich die Lösung. Aber wenn man eben an die Realität der letzten Jahre guckt, du hast es ja schön beschrieben, dann ist es, glaube ich, was nicht unmittelbar umgesetzt werden wird. Und deswegen wäre, um das wieder auf den Gipfel zurückzuspielen und das nächste Mal, wenn die sich im November treffen, ich glaube, man muss einfach den Realitäten auch ins Auge gucken und gucken, was man ganz praktisch verbessern kann. Und deswegen sind das Schlimme daran ist, das eine ist sozusagen die Finanzierung. Da kann man sagen, okay, jetzt ist es die Milliarde und vielleicht kommt dann doch noch mal mehr. Aber ich glaube, das ganz Praktische sind die Dinge, die mittelfristig sind und die werden nicht sofort Wirkung entfalten. Also eben diese Verwaltungsgeschichten verbessern, ja. Eine schnellere Abwicklung, auch
dauert.
Eben die Möglichkeiten zu arbeiten verbessern. Wohnungen zu bauen, man muss bauen. Und das ist halt ein Riesenproblem und da, ich will es jetzt gar nicht zu weit machen, aber da haben wir dann halt wieder auch vor Ort in den Kommunen das Problem, wenn das Land jetzt kommt und sagt, hey, wir müssen Erstaufnahmen bauen, wir wollen Erstaufnahmen bauen, wir haben hier ein Gelände, wir könnten hier bauen, dann stehen die Leute da an der Wiese und protestieren und demonstrieren und sagen, hier nicht bei uns. Also an dem Punkt sind wir jetzt gerade. Und das sozusagen, glaube ich, diese mittelfristigen Sachen, die nicht morgen und nicht übermorgen spürbar sind, aber auf die wir uns einfach einstellen müssen, das ist das, worum es geht.
Und das ist ja nicht nur beim Wohnungsbau so, sondern auch bei der Digitalisierung. Ja, ich meine, wie lange wird das dauern, dass wirklich die Arbeit jetzt der Ausländerbehörden bundesweit digitalisiert werden? Deutschland ist nicht gerade Weltmeister in Sachen Digitalisierung, das wissen wir. Und bis das umgesetzt wird, vergehen wahrscheinlich viele, viele Monate. In der Corona-Pandemie hat man gesehen, auch wie analog die Behörden in Deutschland noch arbeiten und das ist auch noch nicht wahnsinnig viel besser geworden. Also da die Hoffnung drauf zu setzen, dass es da eine schnelle Änderung gibt, das ist wahrscheinlich auch übertrieben.
Ich würde gerne nochmal einen Punkt machen, weil ich jetzt gerade, ich habe euch zugehört und wenn ich jetzt nochmal irgendwie auf Caro blicke, im Juni treffen sich, glaube ich, die EU-Chefinnen und Chefs. Ne? Und ich frage mich, wenn man jetzt mal ein bisschen auf eine Metaebene geht und wir haben jetzt 2023, wir alle haben 2015, 16, also wir haben es noch irgendwie im Kopf. Ich war auf den griechischen Inseln und ich habe mich gefragt, also auch als ich diesen Beschluss gelesen habe von gestern, Außengrenzschutz, das ist ja auch ein wunderschönes Wort, ja, die Außengrenze schützen, da frage ich mich immer, ja, wovor? Vor Menschen letztendlich, die auf der Flucht sind, ob das sozusagen ein legitimer Grund ist, rechtlich oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber die machen das nicht aus Spaß. Und wir reden ja auch über eine Situation, wo bereits in diesem Jahr mehrere hundert im Mittelmeer bereits ertrunken sind. Wir haben nach wie vor die Problematik, dass Menschen gerettet werden und dass da eben die Verteilung schon schwierig ist. Dass Länder eben die Menschen aus Seenot geretteten Menschen nicht aufnehmen. Und wenn ich mir diesen Außengrenzschutz, diese Formulierung hier in Berlin angucke, die da gestern stundenlang wo verhandelt wurde, und dann wurde dieser Begriff findet sich mehrmals drin, dann frage ich mich, was genau wird damit eigentlich gemeint? Weil in Griechenland gibt es einen Zaun, eine Mauer, 40 Kilometer bereits gebaut, soll auf 120 Kilometer auf dem Festland entlang der Evros-Grenze zur Türkei. Also zwei Drittel werden quasi einfach zugemacht mit einer Mauer, mit einem Zaun. In Polen gibt es einen Zaun, in Ungarn gibt es einen Zaun. Die Liste ist nicht vollständig. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch woanders. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und dann frage ich mich sozusagen, also worüber reden wir hier? In welchem Zustand befinden wir uns? Weil sozusagen, ich sage jetzt mal ganz plump, auch in Richtung Katharina, also wenn jemand aus der Kommune sagt, ja, wir sind für mehr Außengrenzschutz, dann muss man sich darüber auch Gedanken machen, was das heißt. Und wir haben die Pushbacks an den EU-Außengrenzen, auch wenn die griechische Küstenwache das nicht wahrhaben will.
Also die Zurückweisung von Flüchtlingen, genau. Obwohl es illegal ist.
Genau.
Man muss sie erstmal retten, aufnehmen und ihnen auch die Möglichkeit geben, dann, wenn sie europäischen Boden betreten haben, einen Asylantrag zu stellen, wenn sie das denn wollen. Das sind die Pushbacks nur.
Genau, wir reden auch darüber, dass es immer noch keine staatliche Seenotrettungsmission gibt. Deswegen, also Griechenland hat lange drüber nachgedacht, und das ist jetzt auch Wahlkampf, dass man eben und dass man schwimmende Barrikaden zum Beispiel ins Mittelmeer dann eben installiert. So. Ne? Also deswegen meine ich halt Außengrenzschutz, das klingt irgendwie, wenn man das in ein Beschlusspapier dann reinschreibt, also worüber reden wir? Reden wir dann auch über, ich sag's mal so, über Schusswaffengebrauch? Also sozusagen, das ist für mich nicht ganz geklärt, was ganz konkret damit eigentlich gemeint wird, weil letztendlich, und das ist dann vielleicht, wenn man sich das Papier durchliest, gut, am Ende gibt's von Thüringen auch wenig überraschend diese eine Randnotiz, dass eben, dass man sich nicht nur auf Abschottung konzentrieren solle, sinngemäß. Also wo führt das hin? Und vielleicht auch Caro, weil wir haben darüber geredet, wie wahrscheinlich ist eine Einigung? Letztendlich, korrigier mich, habe ich den Eindruck, über die letzten Jahre, über die vergangenen Jahre hat sich das, werden bestimmte Maßnahmen wie Zäune, Mauern, also wirklich eine harte Abschottung, da gibt es wirklich wenig Gegenstimmen mittlerweile.
Ja, ich muss an unseren, wir hatten mal einen Politik-Podcast dazu gemacht, nach dem Sondergipfel im Februar. Da ging es genau um diese Themen. Also, dass sich die Stimmung in der EU sehr stark darauf zubewegt, dass man sagt, eigentlich, auf was wir uns noch gemeinsam einigen können, ist nicht viel mehr, als dass wir den Außengrenzschutz verstärken müssen. Damals hat man auch über verstärkte Rückführungen gesprochen, wo da die Probleme sind, auch wenn das keine es ist ja keine EU-Zuständigkeit, aber über solche Dinge hat man dann gesprochen. Und ich würde auch sagen, weil man sich eben intern so schwer einigen kann, guckt man sich das an, da ist es auch viel leichter eben, weil da die Bereitschaft einfach groß ist. Und es gibt ja auch Stimmen, die zum Beispiel fordern, wir wollen die Asylverfahren schon auslagern in Drittstaaten. Natürlich auch immer mit dem Argument, dann müssen sich nicht die Menschen auf die gefährliche Überfahrt machen. Deswegen machen wir das schon in Drittstaaten. Es gibt wahnsinnige Bedenken dagegen. Ich würde sagen, das ist auch noch kein Vorschlag, der sich durchsetzen wird. Es ist natürlich auch immer die Frage, welcher Drittstaat.
Also die Ampelkoalition wird
Scholz hat gestern auch
ausgesprochen. Und man braucht natürlich Drittstaaten auch, die dabei mitmachen. Das ist auch immer die Frage, wie sehr möchten sie das? Ich glaube, so ist die Stimmung und die ist, also das muss man, glaube ich, immer noch ein bisschen unterscheiden, dass es in Deutschland, also Deutschland hat da immer noch so eine Art Sonderposition oder es wird langsam zur Sonderposition, dass es eben nicht so stark in die Richtung geht, aber dass eben Frau Faeser jetzt auch sagt, ich stelle mich hinter diesen Vorschlag Grenzverfahren. Also ich würde sagen, es ist vielleicht ein kleines Einreihen in dieses andere Lager, das eigentlich größer und größer wird. Und deswegen, glaube ich, wird auch die Einigung so schwer sein.
Ja, das, also du willst damit sagen, dass also die Diskussion innerhalb Europas nochmal eine ganz andere ist eigentlich, als sie in Deutschland bisher geführt worden ist, dass Deutschland da eine gewisse Sonderrolle spielt, was diese verschiedenen Perspektiven und Forderungen angeht. War ja auch interessant, dass weder in dem EU-Papier noch jetzt im Papier des Flüchtlingsgipfels von Zäunen oder Mauern die Rede war, sondern da ist dann die Rede von Grenzschutzkapazitäten. Ich habe es gerade schon gesagt.
Ne?
Und Grenzschutzinfrastruktur und gemeint sind natürlich Zäune. Zäune und Mauern. Und da ist ja die Frage, okay, was meint ihr?
Personal sind, auch, sind wir, ja, Personal, Kameras, ja, Drohnen, ja, all dies. Alles das, was man lieber einsetzen
Infrastruktur.
Kann,
ja.
Aber es ist ja schon ein bisschen so, dass man sich hinter solchen Begriffen genau versteckt. Ihr hattet es ja vorhin auch angesprochen, was wollen die Länder, warum, oder Panayotis, du hattest das gesagt, wollen die das denn wirklich, was denn da eigentlich dahinter steht? Ich glaube, dass man genau deswegen solche Begriffe auch benutzt, damit man nicht sagen muss, wir möchten gerne, dass die Hauptsache hier nicht herkommen, egal was mit denen passiert. Das muss man auch ehrlicherweise mal sagen. Also es sind bürokratische Begriffe, die bestimmte Dinge dann auch ein bisschen verschleiern.
Ja, sind wir jetzt auf dem Weg zur Festung Europa? Was meint ihr?
Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Also ist schon, ich muss ganz ehrlich sagen, seit 2020, als ich dann da auch war, zwischen wo sozusagen diese von Erdogan gezielten Versuche gab, da eben sehr viele Leute über die Grenze nach Griechenland zu bringen und wo einfach geschossen wurde und wo es auch Verletzte gab und auch Tote und wo von der Leyen damals gekommen ist und gesagt hat, Griechenland ist das Schutz, ist der Schutzschild Europas. Und da war für mich spätestens da, war für mich dann klar, okay, das geht hier in Richtung Abschottung, Überwachung, mehr Fronten, mehr Geld für Frontex. Und ich finde auch sozusagen, man hat es dann auch gesehen von den Pushbacks, die es dann auch danach gab. Also ich finde, Festung Europas ist schon im Prinzip in den letzten Jahren gefestigt worden.
Was meint ihr?
Ich glaube, wenn man jetzt die Bundesregierung fragen würde, dann würden sie sagen, gut, wir wollen uns auf der einen Seite gegen die irreguläre Migration einsetzen, auf der anderen Seite aber für die legalen Migrationswege stark machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man darauf stärker abhebt und sagt, so hätten wir es gerne.
Genauso wird
argumentiert. Aber das ist natürlich noch ganz weit weg. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir haben im Moment kilometerweise Mauern und Zäune an den Außengrenzen. Und natürlich bewegen wir uns dahin. Ich glaube, im Moment ist einfach die Bereitschaft, ich weiß nicht, ob es an Krieg oder Krise liegt, nicht besonders hoch gegenüber Geflüchteten, sich besonders aufnahmebereit zu zeigen in der EU.
Also ich tue mich damit wirklich schwer, das so hart sozusagen so schon zu sehen, denn man muss eben auch sagen, letztlich kommen ja immer noch sehr, sehr viele Menschen hier an und werden versorgt und werden untergebracht und haben trotz aller Schwierigkeiten, kämpfen sich teilweise auch durch. Vielleicht sind wir auf dem Weg dahin. Was ich wirklich natürlich beobachte ist, ihr hattet es angesprochen, dass sowohl die Grünen als auch die SPD sich immer mehr mit solchen Gedanken auch öffentlich anfreunden können. Und insofern wird der Weg natürlich politisch auch geebnet in diese Richtung.
Wir haben auch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eben, mit denen alles, also was man so hört, reibungslos klappt, aber natürlich sind dadurch die Leute, die nicht aus der Ukraine kommen, die Plätze einfach viel begrenzter als sonst.
Ja, über 1 Million.
Also da muss man sagen, Menschen, da hat auch viel, glaube ich, gut geklappt.
Über 1 Million Menschen sind das. In Polen sind übrigens noch mehr. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wenn man sagt, die Polen möchte keine Flüchtlinge aufnehmen. Da sind sehr viele Ukrainer gelandet und auch aufgenommen worden, ganz auch klaglos. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine Stunde gesprochen über die Ergebnisse des Treffens im Kanzleramt. Was hat der Flüchtlingsgipfel gebracht, war unser Thema. Dirk-Oliver Heckmann ist mein Name. Wir haben diskutiert mit Panayotis Gavrilis. Schönen Dank, Katharina Thoms und Caroline Born. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war sehr interessant. Feedback wie immer an die Adresse politikpodcast@deutschlandradio.de. Da freuen wir uns über Ihre und eure Rückmeldungen, Fragen und Kritik. Und noch ein Hinweis in eigener Sache sozusagen, der Politikpodcast geht auf Deutschlandtour und zwar in 4 Himmelsrichtungen. Und wir podcasten mit Publikum, wollen Sie und euch kennenlernen. Am Dienstag geht's los und zwar in der Hansestadt Greifswald. Also im Norden kostenlose Resttickets, auch für den zweiten Auftritt dann in Duisburg. Die gibt's auf folgender Internetadresse dlf.de/Veranstaltung. Technik des Politikpodcasts hat besorgt der Kollege Ralf Seidler hier hinter der Scheibe. Direkt den Daumen, schönen Dank und Redaktion Moritz Metz. Wir hören uns wieder. Schönen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Danke.
Ciao.
Tschüss.